Ja, guten Morgen von meiner Seite. Schön, euch begrüßen zu dürfen. Schön, euch ein Wort zu bringen zu dürfen. Und ja, es geht heute um Bibelauslegung. Wow! Klingt schon mal super trocken. Alle freuen sich. Schön. Aber es soll eine hoffnungsvolle Bibelauslegung sein. Also, wisst ihr, dass jeder von uns mit einer Brille durchs Leben geht? Also das heißt nicht mit so einem Gestell auf der Nase, wie ich momentan habe, sondern dass jeder von uns die Dinge, die ihm begegnen, auf seine eigene Art und Weise sieht und erlebt und interpretiert. Wenn ihr heute diese Räumlichkeiten betreten habt, dann hat das jeder ein bisschen anders erlebt. Jeder hat auf andere Sachen geschaut. Jedem ist was anderes wichtig. Und es hängt von unserer Prägung ab. Also, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, was wir wissen oder was wir erwarten. Und das macht jeden von uns einzigartig. Und es bringt Vielfalt ins Leben und es ist gut so. Jeder sieht seine Welt durch seine eigene Brille. Und genauso ist es mit der Bibel. Jeder hat bestimmte Erlebnisse gemacht, jeder hat bestimmte Einstellungen, jeder hatte spezielles Wissen und mit dieser Brille sieht er dann, was er in der Bibel liest. Wir haben eine bestimmte Sichtweise, mit der wir an die Bibel herangehen. Und diese Sichtweise bestimmt dann, was wir aus dem Wort herauslesen. Und weil diese Sichtweisen so verschieden sind, unterscheidet sich auch das, was wir aus der Bibel herauslesen. Und so kommt es zu unterschiedlichen Auslegungen von oft gleichen Stellen. Was die Sache erschwert, ist, dass die Bibel ja sehr alt ist. Und sie kommt aus einer fremden Kultur, uns fremden Kultur, mit einer fremden Sprache. Das heißt, sie musste zuerst übersetzt werden, dass wir sie überhaupt erst lesen können. Und dabei ist die Schwierigkeit, dass die Sprache sich mit der Zeit verändert. Die Bedeutung von Worten kann sich innerhalb von ein paar Jahrzehnten total verändern. Und erst recht in mehreren Jahrhunderten. Das heißt, wir können die Bibel nicht einfach wie einen Roman lesen und ihn dann verstehen, sondern wir müssen die damalige Kultur berücksichtigen. Wir müssen den damaligen Bildungsstand oder Wissensstand berücksichtigen. Oder die Bedeutung, die die Worte für die damalige Bevölkerung gehabt hat. Für den damaligen Leser. Oder für den, der damals dabei war. Also wir müssen die Bibel auslegen. Wir wollen ja erkennen, was der Schreiber damals gemeint hat. Und vor allem, was Gott uns dadurch sagen will. Paulus sagt, unser Erkennen ist Stückwerk. In 1. Korinther 13, von 12 bis 13 steht, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, also die antiken Spiegel waren noch undeutlicher als die heutigen, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das heißt, jeder von uns erkennt nur ein Stück des Ganzen. Aber wenn jeder sein Stück beisteuert, dann können wir vielleicht gemeinsam ein schönes Gesamtbild draus machen, oder? Und dann fügt Paulus hinzu, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größte aber ist die Liebe. Für mich ist interessant, dass Glaube, Hoffnung und Liebe hier im Zusammenhang mit Erkenntnis gebracht werden. Gott ist die Liebe. Gott ist unsere Hoffnung, das haben wir halt gesungen. Und das können wir im Glauben ergreifen. Wenn Gott die Liebe ist, dann wird das auch in seinem Wort zum Ausdruck kommen. Und das heißt für mich, wenn ich einen bestimmten Abschnitt der Bibel lese und dort nicht Gottes Liebe erkenne, dann verstehe ich diese Stelle wahrscheinlich falsch. Genauso ist es mit der Hoffnung. Wenn ich mir eine bestimmte Stelle in der Bibel keine Hoffnung schenkt, dann verstehe ich diese Stelle wahrscheinlich falsch. Gott wird immer seine Liebe ausdrücken und diese Liebe wird immer Hoffnung schenken. Gott ist ein Gott der Liebe und der Hoffnung. Wenn mir etwas Angst macht, dann glaube ich etwas Falsches. So wie der Fabian letzte Woche gepredigt hat, wenn ich glaube und erkannt habe, dass Gott und seine Herrlichkeit in mir leben, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Versteht mich nicht falsch, ich habe auch Angst. Wir dürfen Angst haben. Es ist normal, dass uns manches Angst macht. Aber wenn wir wirklich erkennen würden, dass wie sehr Jesus uns liebt, wie sehr er bei uns ist, wie sehr wir in dieser Umarmung von Gott uns befinden, dann bin ich überzeugt, wir hätten keine Angst. Also noch einmal, ich mache niemandem einen Vorwurf, der unter Angst leidet. Das gibt's. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Wenn wir dranbleiben und ihn suchen, dann werden wir frei werden. Was will ich euch mit diesen Ausführungen sagen? Ich will alles, was ich aus der Bibel herauslese, also alles, was ich meine zu verstehen, will ich daran messen, ob es mir Hoffnung schenkt. Und ich finde, das ist eine biblische Auslegungsmethode. Und deshalb möchte ich heute eine Bibelstelle genauer betrachten, die vielen Menschen Angst macht. Und ich möchte sehen, ob es nicht eine Interpretation gibt, die hoffnungsvoller ist als die populären Sichtweisen. Es geht um Matthäus 24, eine sogenannte Endzeitrede von Jesus. Ich lese die ersten drei Verse aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Okay. Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Ihr bestaunt das alles, nicht wahr? Sagte Jesus zu ihnen. Aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Die Jünger sind fasziniert von der Größe und Schönheit des Tempels. Aber Jesus sagt ihnen, dass dieser Tempel zerstört werden wird. Später sitzen seine Jünger mit Jesus zusammen und kommen noch einmal auf diese Aussage von Jesus zurück. Sie fragen ihn zwei Fragen. Wann wird das geschehen? Und welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Das Thema ist die Zerstörung des Tempels. Die Frage der Jünger war, also wann der Tempel zerstört werden wird. Wann wird das geschehen? Und dann wird die Frage für uns eigenartig. Sie fragen in einem Atemzug scheinbar zwei verschiedene Fragen. Zuerst geht es um den Tempel und dann plötzlich um die Wiederkunft von Jesus und vom Ende der Welt. Die erste Frage ist einfach zu verstehen. Wann wird das geschehen? Wann wird der Tempel zerstört werden? Und dann wechseln sie anscheinend das Thema. Was sind die Zeichen deiner Wiederkunft und vom Ende der Welt? Erstens ist es erstaunlich, warum die Jünger nach der Wiederkunft fragen. Sie haben ja eigentlich überhaupt noch nicht kapiert, dass Jesus sie verlassen wird. Das war ja gar nicht auf ihrem Schirm. Das kann man hinterfragen, oder? Wir können nicht erwarten, dass die Jünger etwas fragen, von dem sie gar nichts wissen. Das griechische Wort für Wiederkunft in diesem Text bedeutet auch so viel wie Ankunft. Oder wie es in der Hoffnung für alle Übersetzung steht, sein Kommen. Also es geht um ein Kommen von Jesus. Aber was hat es mit diesem Ende der Welt auf sich? Im Griechischen steht hier das Wort Aion, was Zeitalter heißt und auch oft so übersetzt wird. Also wenn mit dieser Frage das Ende des Planeten Erde gemeint gewesen wäre, dann müsste das griechische Wort Kosmos stehen für Planet Erde und für Universum. Aber es geht hier nicht um das Ende der Welt, sondern um ein Ende von einem Zeitalter. Und dazu kann man noch sagen, dass es im jüdischen Denken so etwas wie Ende der Welt gar nicht gegeben hat. Es steht sogar mehrmals im Alten Testament, dass die Erde ewig sein wird. Also die Jünger hätten gar keinen Grund gehabt, nach diesem Ende der Welt zu fragen. Sie haben nach dem Ende des Zeitalters gefragt. Und das muss wiederum etwas mit dem Tempel zu tun haben, sonst hätte die Frage im Zusammenhang mit der Tempelzerstörung keinen Sinn ergeben. Es wird im Neuen Testament mehrmals ein jetziges und ein zukünftiges Zeitalter erwähnt. Das jetzige Zeitalter, das was sie auch als dunkles oder böses Zeitalter bezeichnet haben, war für die damaligen Juden das mosaische Zeitalter, also das Zeitalter, in dem das Gesetz des Mose gegolten hat. Mit dem zukünftigen Zeitalter war das messianische Zeitalter gemeint. Auf dieses zukünftige Zeitalter haben sie zur Zeit Jesu ganz besonders gewartet, weil nämlich die Prophetie in Daniel 9 genau das Jahr vorausgesagt hat, wann der Messias auftreten wird. Die Juden haben ein herrliches Zeitalter eines königlichen Messias erwartet. Also das Zeitalter, das mit der Ankunft des Messias beginnt. Wenn wir diese Informationen jetzt zusammenfügen, dann ergeben die Fragen der Jünger auf einmal einen Sinn. Jesus spricht von der Zerstörung des Tempels. Das mosaische Zeitalter oder auch Zeitalter des Gesetzes war auf den Tempel angewiesen, weil ohne Tempel hat es keine Opfer gegeben. Und ohne Opfer kann das Gesetz nicht erfüllt werden. Also, wenn der Tempel zerstört wird, dann ist das automatisch das Ende des mosaischen Zeitalters. Soweit klar? Wenn das mosaische Zeitalter aufhört, dann beginnt das messianische Zeitalter. Das heißt, der Messias muss kommen. Und der Messias war ja da. Aber sie haben sich den Messias als einen Herrscher vorgestellt, der kommt, um dieses Zeitalter, dieses alte Zeitalter zu vollenden und in eine herrliche Zukunft führt. Jetzt können wir die Frage der Jünger verstehen. Erste Frage, wann wird das sein? Also wann wird der Tempel zerstört werden? Zweite Frage, was wird das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters sein? Das ist jetzt Elberfelder Übersetzung. Also was wird da passieren, wenn du als Messias kommst? Also als dieser Herrscher kommt, jetzt sehen wir dich ja nicht als Herrscher. Was wird das sein, wenn du als dieser Herrscher kommst und das mosaische Zeitalter beendest? Auf was müssen wir uns einstellen? Das waren die Fragen der Jünger. Wenn wir die Schrift auslegen, dann muss es ja einen Sinn ergeben. aber es muss in erster Linie einen Sinn für den damaligen Leser ergeben oder für den, der damals beteiligt war. Jesus hat ja dann auch in die damalige Situation hinein geantwortet. Er hat den Jüngern geantwortet, er hat nicht uns geantwortet. Es geht um die damalige Zeit, nicht um unsere Zeit. Und die Antwort, um diese Antwort von Jesus besser zu verstehen, möchte ich noch die Situation schildern, die vor diesem Gespräch stattgefunden hat. Jesus hat davor, also Matthäus 21, 22, 23, hat er mehrere Gleichnisse erzählt. Und diese Gleichnisse deuten alle auf die gleichen Ereignisse hin, nämlich die Zerstörung des Tempels und Jerusalems. In Matthäus 21, ab 33, erzählt Jesus das Gleichnis von den Weingärtnern. Und ich möchte es jetzt nur kurz nacherzählen, dass wir nicht so viel Zeit damit verbringen. Ein Hausherr pflanzt einen Weinberg und verpachtet ihn, weil er außer Landes zieht. Zur Zeit der Ernte schickt er seine Knechte, um seine Früchte zu erhalten. Und die Pächter schlagen aber die Knechte, die er schickt. Und sie töten sie sogar teilweise. Der Hausherr hat dann mehrmals Knechte geschickt. Und sie haben sie alle getötet. Und zum Schluss denkst du sich, ja, ich schicke jetzt den Sohn. Ich schick meinen eigenen Sohn. Vor ihm haben sie wahrscheinlich Respekt. Er hat den Sohn geschickt und sie haben den Sohn auch umgebracht. Jesus erzählt dieses Gleichnis und fragt dann seine Zuhörer, die Pharisäer, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Und da steht dann, ich glaube, da haben wir eine Folie dazu. Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. In Vers 43 sagt Jesus dann, Vers 43, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und in Vers 45 steht, und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Es ist die Rede davon, dass die Weingärtner umgebracht werden, und die hohen Priester und Pharisäer erkennen, dass Jesus sie damit gemeint hat. Und die Jünger haben das natürlich auch mitbekommen. Und dann erzählt Jesus noch ein Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Das ist noch ein bisschen dramatischer. Das ist in Matthäus 22, 1 bis 14. Ich erzähle es auch nach. Jesus vergleicht das Reich der Himmel mit einem König, der seinen Sohn die Hochzeit bereitet. Und der König schickt wieder seine Knechte, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber niemand wollte kommen. Dann hat er andere Knechte geschickt, die gesagt haben, es ist alles schon bereit, kommt. Und sie haben die Leute eingeladen. Aber sie sind nicht gekommen. Und wieder sind die Knechte geschlagen worden und getötet worden. Und dann steht, ich glaube, mal wieder eine Folie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Ziemlich harte Reaktion, wenn jemand nicht zur Hochzeit kommt. Er bringt sie um und steckt die Stadt in Brand. Aber auch hier geht es eindeutig wieder um die gleiche Situation. Der König, also Gott, schickt seine Propheten und Jünger. Die werden geschlagen und getötet. Und die Antwort des Königs ist, dass er die Mörder umbringt und ihre Stadt in Brand setzt. Jesus prophezeit mehrmals, dass das Priestertum und die Pharisäer umgebracht werden und ihre Stadt verbrannt werden wird. Das sind sehr eindrückliche Gleichnisse von Jesus. Und dann danach kommt das Kapitel 23 mit den Weherufen von Jesus. Und da steht eben, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Das geht 24 Verse lang, beschimpft Jesus die Pharisäer. Er verflucht sie immer wieder, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Er nennt sie Schlangen, Otternbrut, Lügner, blinde Führer. Und er erklärt sie ihnen, dass sie dem Gericht nicht entkommen werden. Und in Vers 35 steht dann, Matthäus Vers 24, Vers 5. Nein, nicht 24. Genau, das ist da, ja, genau. Danke. Damit über euch kommt alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zecharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Das waren die Aussagen von Jesus vor diesem Gespräch mit den Jüngern. Also die Jünger haben sehr wohl verstanden, dass zu ihren Lebzeiten noch etwas sehr Einschneidendes passieren wird. Jesus hat es mehrmals gesagt. Und sie haben also damit gerechnet, dass Jesus als Messias seine Herrschaft antreten wird. Und dass er dem Zeitalter des Gesetzes ein Ende bereiten wird. Diese Worte hat Jesus im Jahr 30 nach Christus gesprochen. Und Jesus hat gesagt, es wird diese Generation noch treffen. Wir wissen, eine biblische Generation waren 40 Jahre. Die Israeliten haben 40 Jahre, also eine Generation, in der Wüste verbringen müssen. Eine biblische Generation waren 40 Jahre. Wenn wir jetzt das Jahr 30 nehmen, plus 40 Jahre, dann sind wir bei 70 nach Christus. Und Jerusalem wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört. Gott hat mit dem Gericht über Israel bis zum letzten Tag dieser Generation gewartet, dass sie noch Buße tun können, dass sie umkehren können, um so viele wie möglich noch zu retten. Aber dann mit der Zerstörung des Tempels hat dieses Zeitalter, dieses Gesetzes aufgehört. Wenn im Neuen Testament von den letzten Tagen die Rede ist, dann sind immer die letzten Tage dieses alten Zeitalters gemeint. Das ganze Neue Testament spielt sich im Übergang vom alten Bund zum neuen Bund ab. Jesus hat zwar den neuen Bund aufgerichtet mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung, hat dieses messianische Reich begonnen. Aber gleichzeitig war der alte Bund noch aufrecht. Im Tempel wurden noch Opfer gebracht. Die Priester haben ihren Dienst getan. Bis zum Jahr Christus, 70 nach Christus, haben beide Bünde miteinander existiert. Diese Übergangszeit wird im Neuen Testament mit den letzten Tagen beschrieben. Die letzten Tage haben nicht damals begonnen und dauern bis heute. Die letzten Tage beschreiben die Übergangszeit vom Tod von Jesus bis zur Vollendung des alten Bundes mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems und der Priesterschaft. Hebräer 8,13 bringt diese Tatsache sehr gut zum Ausdruck. In Hebräer 8,13 steht, Entschuldigung, Gott selbst hat hier von einem neuen Bund gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt, was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Der neue Bund war damals also schon bestanden. Und der alte ist überholt und wird bald nicht mehr bestehen, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Das war vor der Zerstörung Jerusalems. Der neue Bund, jetzt habe ich Faden verloren. Also diese 40 Jahre Übergangszeit, in diesen 40 Jahren wurde das ganze Neue Testament geschrieben. Also alles, was wir aus der Bibel lesen, wurde in dieser Zeit geschrieben vor der Zerstörung. Und es waren immer die letzten Tage. Darum wird im Neuen Testament so oft von diesen letzten Tagen gesprochen. Das waren die Tage, in denen die Schreiber des Neuen Testaments gelebt haben. Jedes Wort davon hat die damalige Christenheit betroffen. Und sie haben nicht deswegen so intensiv von diesen Dingen gesprochen, weil irgendwas in 2000 Jahren passieren wird, sondern weil sie persönlich betroffen waren. Sie haben gewusst, es werden schlimme Zeiten kommen. Jerusalem wird zerstört werden. Und sie mussten wachsam sein, um diesem Gericht zu entgehen. Deswegen haben sie zum Beispiel auch ihre Häuser verkauft, weil Jesus gesagt hat, Jerusalem wird sowieso zerstört. Es ist um ihr Leben gegangen. In den Evangelien wird 9-mal berichtet, dass Jesus gesagt hat, dass alles auf diese Generation kommen wird. Sie haben gewusst, sie werden das noch erleben. Aber schauen wir uns die Antwort von Jesus auf die Frage der Jünger an. Jesus antwortet ungefähr so, ich möchte nicht den ganzen Text vorlesen, aber ich glaube, ich habe die, ja, ist ein bisschen klein. Lasst euch nicht verführen, viele werden unter meinem Namen kommen. Es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben. Königreiche und Nationen werden sich gegeneinander erheben. Hungersnöte und Erdbeben werden sein. Man wird euch einsperren und töten und ihr werdet von allen gehasst werden. Und falsche Propheten werden viele verführen. Was ist passiert? Es hat sich alles so abgespielt, wie Jesus es vorhergesagt hat. Vor allem durch die Aufzeichnung von Josephus Flavius, am jüdischen Geschichtsschreiber, wissen wir vieles. Und auch im Neuen Testament wird uns ja vieles berichtet. Zum Beispiel steht im Neuen Testament vieles über die falschen Propheten oder von dieser Hungersnot in Jerusalem oder dass die Christen überliefert worden sind und getötet worden sind. Josephus beschreibt Aufstände und Kriege und auch Erdbeben. Alle erwähnten Ereignisse sind in diesen 40 Jahren eingetroffen. Und auch der Vers 14 ist eingetroffen. Da steht, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Gibt es eine Folie. Und dann wird das Ende kommen. Wir glauben oft, das ist noch nicht passiert. Aber die damalige Christenheit hat in einer Generation die ganze zivilisierte Welt dieser Zeit erreicht. Sie sind bis Spanien, bis England, bis weit in den Norden, bis im Osten, bis nach Asien. Im Süden haben sie ganz Nordafrika bis Äthiopien. Die ganze damalige zivilisierte Welt wurde in 40 Jahren evangelisiert. Also man kann behaupten, es ist eingetroffen. Und dann kommen wir zu Vers 15 bis 20. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus dem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, noch am Sabbat. Um den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte zu verstehen, möchte ich eine Parallelstelle anschauen. Und zwar steht die in Lukas 21, Vers 20 bis 21. Lukas und Markus berichten ja von den gleichen Geschehnissen. Und in Lukas steht dort: Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die, die auf dem Feld sind, nicht dort hineingehen. Da werden die Heerscharen der Römer genannt, die Verwüstung bringen. Das Gräuel der Verwüstung ist deshalb wahrscheinlich das Heer der Römer. Und wieder der Aufruf von Jesus, nicht in die Stadt zu fliehen, sondern in die Berge. Also was erfahren wir alles aus dieser Stelle? Erstens, es spielt sich alles in Judäa ab. Und mit der heiligen Stätte sind Jerusalem und der Tempel gemeint. Zweitens, sie sollen beten, dass es nicht am Sabbat geschieht. Was ist das Problem am Sabbat? Am Sabbat durfte man nur ungefähr 1 Kilometer weit gehen. Das heißt, sie wären nicht weit gekommen, ohne festgenommen zu werden, weil sie die Sabbatregeln gebrochen haben. Und eingesperrt zu werden wahrscheinlich. Man konnte am Sabbat nicht fliehen. Und da es nach der Zerstörung Jerusalems nie wieder diese Kontrolle der Sabbatruhe gegeben hat, beschreibt es also eine Zeit vor 70 nach Christus. Und es beschreibt eine Zeit, in der es für schwangere Frauen schwierig war, einen langen, beschwerlichen Weg in die Berge zu gehen. Also ich fasse nochmal zusammen. Das Unheil dieser Bedrängnis kommt nicht über die ganze Welt, sondern ist auf ein Gebiet in Israel begrenzt. Und es kommt in einer Zeit, in der es einen Tempel in Jerusalem gibt und die Sabbatgesetze überwacht werden. Das alles trifft nur auf die Zeit vor 70 nach Christus zu. Und das Interessanteste daran ist, die Christen dieser Zeit haben sich an diese Warnungen gehalten. Bei der Zerstörung von Jerusalem und Judäa im Jahr 70 nach Christus sind allein in Jerusalem 8.500 jüdische Priester getötet worden. Und insgesamt sind 1,1 Millionen Menschen in Jerusalem grausam zu Tode gekommen. Weil Jerusalem als uneinnehmbar gegolten hat, sind die Leute von Judäa alle nach Jerusalem geflohen. Nur die Christen, die die Warnung von Jesus im Kopf gehabt haben, sind aus Jerusalem geflohen. Als die Heere gekommen sind, sind sie in die Berge von Bella geflohen. Das ist in Berea. Das beschreibt Eusebius, ein Kirchenvater aus dem 3. Jahrhundert. Er hat eine Geschichte der Christenheit geschrieben. Und er beschreibt, dass kein einziger Christ bei der Belagerung und Zerstörung von Jerusalem zu Tode gekommen ist. Alle sind gerettet worden, weil sie sich die Warnung von Jesus, und das schreibt er dazu, weil sie sich an diese Warnungen, an diese Prophetien gehalten haben. Alles, was Jesus vorhergesagt hat, ist also genauso eingetroffen. Eine Stelle wird oft als Argument genommen, dass alles noch in unserer Zukunft liegt. Und zwar der Vers 21. Da steht dann, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie wieder sein wird. Man sagt, es hat in der Geschichte schon viel schlimmere Ereignisse gegeben als die Zerstörung von Jerusalem. Deshalb kann diese nicht damit gemeint sein. Aber erstens beweist dieser Vers, dass es auch nicht das Ende der Welt gemeint sein kann. Weil ja steht, dass es scheinbar ein Danach gibt. Nie mehr soll eine solche Bedrängnis kommen. Das ist schon mal wichtig festzuhalten. Das Ende der Welt kann es nicht sein. Zweitens bringt der Bericht von Josephus solche Grausamkeiten ans Licht und so extremes Leid in dieser Stadt, dass es echt schlimm ist. Er hat einen sehr langen Bericht geschrieben. Josephus war Geschichtsschreiber und war aber im Lager von Titus, also von diesem General, der angegriffen hat und der die Stadt belagert hat. Und er war dort Übersetzer und hat alles mitbekommen, was dort gelaufen ist. Vor allem sind immer wieder Leute aus der Stadt geflüchtet, die dann gefangen genommen worden sind und von der Lage in der Stadt berichtet haben. Und es waren katastrophale Zustände. Ein Prophet namens Johannes Levi hat sich dort als Anführer aufgespielt. Er hat gesagt, wir müssen, um Gott zu besänftigen, unsere Vorräte verbrennen. Und dann wird uns Gott retten. Das heißt, Jerusalem war gewappnet für eine lange Belagerung und die Römer haben sich auch eingestellt für eine viel längere Belagerung. Aber weil die Juden dann diesem Aufruf nachgekommen sind und die Vorräte zerstört haben, ist eine Hungersnot ausgebrochen, ganz wild. Also sind viele verhungert. Es wird berichtet, dass Frauen ihre Babys gegessen haben. Es ist, also wenn man den Bericht liest, der ist grausam. Also es ist nicht einfach so, man denkt, ja, ist eine Stadt zerstört worden. Aber es sind dort Millionen Menschen gewesen, die grausamst zu Tode gekommen sind. Und das ist aber nicht der Punkt. Es hat natürlich vor allem zahlenmäßig schon größere oder schlimmere Ereignisse gegeben in der Geschichte. Das wissen wir alle. Aber von den Auswirkungen auf die Juden war es von allergrößter Bedeutung. Warum? Es wurde nämlich nicht nur der Tempel zerstört, der nie wieder aufgebaut wurde. Es wurden 8500 Priester grausam bestialisch ermordet und mit ihnen sind alle Stammbäume und Geschlechtsregister verbrannt. Das heißt, auch wenn ein neuer Tempel gebaut würde, man könnte keine rechtmäßige Priesterschaft mehr einführen, weil die Priester immer nachweisen mussten, dass sie von Aaron abstammten. Und sie können das nicht mehr. Jeder Priester musste einen Stammbaum haben. Und den hat er sogar dabei gehabt, wenn er Dienst gemacht hat, weil er musste das nachweisen. Also das Judentum, wie es war, wurde ausgelöscht. Es gibt seitdem nur noch ein rabbinisches Judentum und nicht mehr dieses opferzentrierte und tempelzentrierte Judentum, das es davor gegeben hat. Die Gesetze des alten Bundes können nicht mehr eingehalten werden seit dieser Zeit. Jesus hat also seine Voraussage wahrgemacht und den alten Bund komplett beendet. Dieses Zeitalter ist zu Ende. Und deshalb ist es für die Juden ein Ereignis, von dem sie sich nie wieder erholen können. Und in diesem Sinne ist es die größte Bedrängnis, die je für sie eingetroffen ist. Wir müssen dann noch eine wichtige Stelle erklären. Ich beeile mich. Kannst du noch ein bisschen?
Das ist so spannend.
Und zwar den Vers 30. Da steht, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Schon im Vers davor, im Vers 29, wird in prophetischer Sprache die Situation geschildert. Da steht, die Sonne und der Mond werden sich verfinstern, die Sterne vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das ist alles eine prophetische Sprache, die Gericht vorhersagt. Dann wird der Sohn des Menschen auf Wolken kommen. Im ganzen Alten Testament wird diese Sprache verwendet, wenn Gott eine Nation oder Stadt richtet. In Jesaja, Jeremia, in Hesekiel, einem Psalmen, es gibt viele Stellen, wo Gott im Gericht über eine Stadt kommt oder eine Nation und dann steht, er kommt in den Wolken. Ich will nur ein Beispiel bringen, aus Jesaja 19, Vers 1. Dies ist Gottes Botschaft über Ägypten. Auf einer schnell dahingleitenden Wolke kommt der Herr nach Ägypten. Und danach wird beschrieben, wie er das Volk in Ägypten richten wird. Also das Kommen von Jesus in den Wolken beschreibt ein Kommen im Gericht. Das war eine übliche prophetische Redewendung. Auch im Alten Testament ist nicht Gott persönlich gekommen, sondern es hat irgendein Herr gekommen und hat dieses Volk zerstört oder diese Stadt zerstört. Eine prophetische Redewendung, die man zur Zeit Jesu sehr wohl verstanden hat. Die Menschen dort waren sehr bewandert im Alten Testament. Das wurde ihnen immer wieder vorgelesen. Von klein auf. Und wie Josephus beschreibt, es hat auch Zeichen am Himmel gegeben. Zum Beispiel hat man ein ganzes Jahr lang ein riesiges Schwert über Jerusalem gesehen. Jeder hat es sehen können. Ein ganzes Jahr lang, beschreibt er, ist ein Riesenschwert über Jerusalem gekriegt. Interessant. Und es gäbe noch sehr viel zu diesem Thema zu sagen, weil einfach jetzt die Zeit fehlt. Ein großes Argument möchte ich aber noch anbringen, und zwar, man hat bis ins 17. Jahrhundert, meines Wissens nach, gar keine andere Sichtweise gehabt. Jeder hat es so gesehen. Das Neue Testament wurde aber vor der Erfüllung dieser Prophetie geschrieben. Das heißt, darum stehen dort keine Erklärungen dazu drinnen. Aber es gibt natürlich spätere christliche Aufzeichnungen und Berichte, eben, vor allem das Beispiel von Eusebius, der eine ganze Geschichte der Christenheit verfasst hat, die fängt eben von der Apostelgeschichte an und geht von dort weiter. Und der sagt, der beschreibt es eben dort, dass die Leute das so geglaubt haben, dass diese Prophetie von Jesus so in Erfüllung gegangen ist. Für mich ist diese Sichtweise sehr hoffnungsvoll. Und Jesus beschreibt ja auch, dass das Königreich, sein Reich, unerschütterlich ist. Es wird sich immer weiter ausbreiten und immer herrlicher werden. Wir kennen das Gleichnis vom Senfkorn. Ein kleiner Same wird zu einem großen Baum. Oder das Gleichnis vom Sauerteig. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig und es wird sich immer weiter ausbreiten. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Wenn die Braut einmal so weit ist, also wir, die Gemeinde, dass wir ohne Flecken und Runzeln sind, dann wird der Bräutigam wiederkommen. Dann wird Jesus wiederkommen und wir werden ein großes Fest feiern, ein Hochzeitsmahl. Das wird gewaltig werden. Und inzwischen gehen wir voller Hoffnung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ohne Angst. Es gäbe noch sehr viel dazu zu sagen. Und ich glaube, vielleicht ist in 10 Tagen der Wachstumsabend dazu, kann er dazu dienen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr durcheinander gebracht. Und wer Fragen hat, der kann sich gerne an mich wenden. Danke, danke.